wer kennt nicht das bekannte Weihnachtslied, es ist ein Ruß entsprungen. Und ich möchte mit euch heute Morgen, wir haben jetzt ja mittlerweile den zweiten Advent, wir befinden uns also in der Adventszeit, bald ist Weihnachten, und ich möchte mit euch heute Morgen einmal den Text des Liedes beziehungsweise der dazugehörigen Bibelstelle ein bisschen näher betrachten. Und ich lese noch einmal die wohlbekannten ersten beiden Strophen des Liedes vor. Es ist ein Ruß entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine, Marie, die reine Magd. Aus Gottes ew'gem Rat hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht. Das Lied ist ziemlich alt. Ich war überrascht, tatsächlich, wie alt es mittlerweile schon ist, nämlich 400 Jahre. Es wurde zum ersten Mal 1599 in das katholische Speyerer Gesangbuch aufgenommen. Und die Geschichte geht so, dass angeblich ein Mönch namens Laurentius aus Trier dieses Lied komponiert und den Text verfasst hat. Und dieser Mönch hat mitten in der Weihnachtszeit in seinem Klostergarten eine blühende Rose gefunden. Und daraufhin wurde er von diesem Lied, zu diesem Lied inspiriert. Jedenfalls wurde es in das Gesangbuch aufgenommen und kurz darauf hörte es jemand anderes, ein protestantischer Komponist mit namens Michael Praetorius, der sehr angetan war von der Melodie des Liedes, der aber halt aus seiner protestantischen, lutherischen Sicht dann gedacht hat, das muss ich noch ein bisschen umtexten, und er letztendlich hat dann eben halt diesen Text, so wie wir ihn heute kennen, dann verfasst. Denn in der ursprünglichen katholischen Version heißt es in Strophe 2 ein bisschen anders, nämlich das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, ist Maria, die Reine, die uns das Blümlein hat gebracht. Und dem guten Michael Praetorius war das ein bisschen zu sehr Marienverehrung, wie halt die katholische Kirche eben halt ist und denkt. Und deswegen hat er den Text noch einmal etwas verändert. Und das Lied könnte man, finde ich, so ein bisschen als Rätsellied bezeichnen. Also Strophe 1 ist ja sehr rätselhaft, wie es so daherkommt. Es benennt das Rätsel, und Strophe 2 löst es dann auf. Also jedenfalls, wenn man so an Rätsel denkt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure Kindheit so erinnern könnt. Ich zumindest kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kind im Gottesdienst saß und immer, wenn dieses Lied zu Weihnachten dann eben halt kam, habe ich gedacht, so, also keine Ahnung, was ich, ne, also was ist denn das? Was kann das dann bedeuten? Irgendwie, was für eine Rose oder eine Blume soll es da sein, die irgendwo entspringt? Und Kinder, die ein bisschen mehr Textverständnis haben und schon ein bisschen weiterdenken, die kommen da ganz schnell irgendwie in die Richtung, was denn da für ein Ross, ein Pferd irgendwie übers Gatter gesprungen ist und wer denn wohl der Jesse ist, vielleicht ein Pferdewirt oder so, der das Pferd wieder zurückbrachte mit einer Blume im Maul oder keine Ahnung. Jedenfalls, solche Gedanken kamen mir tatsächlich halt als, auch als Kind so, ne? Wobei, ganz kurze Geschichte nebenbei, eine Freundin von uns erzählte letztens eine Geschichte, habe ich auch vielleicht schon erzählt, wie sie als Kind im Gottesdienst saß und bei dem Vater Unser immer überlegte, wer denn dieser Schuldi sei, den sie immer gerne vergeben sollte. Also auch wir vergeben unseren Schuldigen. Von daher denke ich, ist es wichtig, ne? Also die Sprache, die wir verwenden in der Gemeinde, sollte eine Sprache sein, die alle verstehen. Aber schauen wir uns doch einmal die betreffende Bibelstelle aus dem Buch Jesaja an. Denn das Lied verrät ja in Strophe 2, worum es eigentlich geht. Um einen Text aus dem Buch Jesaja. Etwas, das der Prophet Jesaja vor langer Zeit ausgesprochen hat. Und wenn man in das Buch Jesaja hineinschaut, dann findet man die betreffende Textstelle in Kapitel 11. Genau, wenn du jetzt suchst. Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Und überschrieben ist diese Textpassage in den meisten Bibeln in etwa so: Das Friedensreich des Messias oder der Friedenskönig und sein Reich. Und ich lese hier einmal alle Verse von 1 bis 10 vor, und zwar in einer modernen Übersetzung, in der Übersetzung der Hoffnung für alle Bibel, welche es, finde ich, etwas verständlicher rüberbringt. Weil wenn wir jetzt die Lutherbibel wieder halt nehmen, dann kommen wir sozusagen wieder in so das Problem rein, was ja auch halt dann das Lied so ein bisschen halt hat. Es ist nicht so richtig verständlich. Deswegen, ich greife Luther auf, möchte aber einmal die Übersetzung Hoffnung für alle hier vorlesen. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird dem Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen, und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Wow, was für ein Text. Das klingt ja erstmal so wie Science Fiction oder wie ein Märchen. Hier ist von einem Königshaus die Rede, welches einem abgehauenen Baumstumpf gleicht, aber dann kommt da ein junger Trieb aus diesem Baumstumpf hervor. Und dann, als ob von einer Art Superman die Rede ist. Hier ist die Rede von jemand, auf dem der Geist des Herrn ruht. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, des Geistes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Er wird unbestechlich den Armen zu ihrem Recht verhelfen. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Und dann wird es noch surrealer. Wolf und Lamm werden friedlich beieinander wohnen. Wie kann denn das sein? Wie kann ein Wolf friedlich bei einem Lamm wohnen, ohne mit der Zunge zu schlecken und sich irgendwie auf das Lamm zu stürzen? Und ein kleiner Junge kann Rinder und junge Löwen hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ein Löwe frisst wie ein Rind und so weiter. Und ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper. Und alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. Und dieser Trieb, von dem hier die Rede ist, dieser Mensch oder Superman oder wer immer es ist, dieser Trieb ist für alle Völker sichtbar. Alle werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Das ist mal ein richtig starkes Bild. Und das tönt, finde ich, so ganz anders als dieses schöne, liebliche Weihnachtslied. Auch wenn es ein wunderbares Lied ist, aber wenn ich diese Zeilen höre, dann habe ich irgendwie eine ganz andere Melodie. Viel kraftvoller. Also, ich denke, wenn ihr Star Wars kennt oder so, ich habe diese Melodie irgendwie in den Ohren. Etwas anderes auf jeden Fall. Nicht sehr gewaltig, sehr kraftvoll. Der Prophet Jesaja wirkte ungefähr in der Zeit von 742 bis 687 vor Christi Geburt. Und zur damaligen Zeit war das Reich Israel schon lange geteilt. Sowohl das Nord- als auch das Südreich Juda wurden stark bedrängt von der damaligen Großmacht Assyrien. Und das Nordreich Israel hörte dann 722 ungefähr vor Christi auf, komplett zu existieren, weil es von Assyrien erobert wurde und ab da nur noch eine kleine Provinz war im riesigen assyrischen Reich. Und auch dem Königreich Juda, in dem Jesaja wirkte, prophezeit Jesaja nichts Gutes. Jesaja hatte ja direkt mit dem König Ahas von Juda zu tun und der war kein Guter. In 2. Könige 16 heißt es so: Ahas folgte nicht dem Vorbild seiner Vorfahren David und tat nicht, was dem Herrn seinem Gott gefiel, sondern er lebte wie die Könige von Israel. Er ging sogar so weit, dass er seinen Sohn als Opfer verbrannte. Ahas brachte auch an den Opferstätten auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar. Und hört mal rein, was Jesaja direkt im 1. Kapitel ausspricht. Wehe euch, ihr abtrünniges Volk! Wie viel Schuld habt ihr auf euch geladen? Eine Bande von Übeltätern seid ihr durch und durch verdorben. Ihr habt den Herrn verlassen. Voller Verachtung habt ihr den heiligen Gott Israels den Rücken gekehrt. Jerusalem, heißt es ein bisschen später, ich werde dich packen und in den Schmelztiegel werfen. Aber inmitten dieser Gerichtsworte, wenn man so die ersten Kapitel im Buch Jesaja durchliest, inmitten dieser Gerichtsworte finden wir immer wieder Hoffnungszeichen. Ihr könnt es selber nachlesen in Jesaja Kapitel 2, die Verse 1 bis 5, das ist diese Stelle, wo es heißt, eines Tages werden aus Schwerter Pflugscharen gemacht. Oder Jesaja 4, Verse 2 und fortfolgende, zu jener Zeit lässt der Herr alle Pflanzen sprießen und prächtig gedeihen. Ja, das ganze Land blüht und bringt reiche Ernte. Oder Jesaja 9, 1, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das ist auch ein Vers, den wir halt auch Weihnachten natürlich zitieren und auch auf Jesus beziehen. Und dann hier im Kapitel 11, wo zwar davon gesprochen wird, dass das Königshaus Davids einem abgehauenen Baumstumpf gleicht, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man etwas Neues, einen Trieb aus dem Stamm hervorkommen. Die Luther-Übersetzung kommt unserem Weihnachtsliedtext natürlich näher, wo es heißt, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Ein Reis ist ein anderes Wort für Zweig. Und wenn dieser aus einem Stamm hervorgeht, so kann man von einem Trieb sprechen. Und aus dem Reis wurde dann im Lied wahrscheinlich aus dichterischen Gründen einfach ein Ros. Der Stamm Isais meint das Königshaus Davids. Von Jesse kam die Art, heißt es in dem Lied. Das ist natürlich eine schöne Strophe, gerade für mich, ne, da unser Sohn Jesse heißt. Interessanterweise habe ich das überhaupt gar nicht, oder haben wir das gar nicht geblickt, dass es da einen Jesse gibt in der Bibel, sondern wir haben ein Buch gelesen und da kam der Name drin vor. Und dann dachten wir, das ist doch ein schöner Vorname. Und erst später tatsächlich haben wir entdeckt, dass Jesse jemand aus der Bibel ist, auch wenn es ein bisschen versteckt ist. Denn Jesse ist eine ältere Schreibform von Isai und man findet in älteren deutschen Bibelübersetzungen beziehungsweise in englischen Bibelübersetzungen, da Jesse ist ja auch ein sehr bekannter Vorname, auch in den USA, wie Jesse Owens zum Beispiel und so weiter. Jedenfalls ist damit eigentlich halt Isai gemeint, so wie er heute geschrieben wird. Und Isai war der Vater von David, jenem König von Israel, der wie kein anderer für ein starkes und geeintes Reich Israel stand. Und der ganz offenbar von Gott gesegnet war, weil er den Weisungen Gottes folgte. Aber Jesaja lebte in einer Zeit, in der das gemeinsame Königreich unter David schon längst Geschichte war. Bereits unter dem Sohn Salomo wurde das Land geteilt. Ich denke, ihr kennt ja die Geschichte. Und mittlerweile, wie wir gehört haben, existiert das Nordreich auch schon gar nicht mehr und das Südreich litt unter einem korrupten und geistlich schwachen König und wurde von Feinden bedrängt. Das Königshaus Davids gleicht also mittlerweile einem abgehauenen Baumstumpf. Aber das ist nicht das Ende, sagt Jesaja, sondern das ist der Anfang. Denn aus dem Stumpf erwächst etwas Neues. Aber die Menschen mussten nach dieser Prophezeiung noch lange, lange, lange warten, bis denn auch das geschehen ist, nämlich 700 Jahre. 700 Jahre, man muss sich das mal vorstellen. Aber die Bibel ist ja immer häufig so, wir sind immer als Menschen, dass wir meinen, Gott muss doch jetzt irgendwie Antwort geben. Er muss doch, mir geht's doch nicht gut, wir brauchen doch jetzt eine Antwort. Aber wenn wir in der Bibel schauen, dann lesen wir ganz oft, dass Menschen so lange warten mussten, bis etwas in Erfüllung ging, was prophezeit wurde. Wie lange musste Mose in der Wüste verbringen, wie lange musste ein Josef im Gefängnis zubringen, bis dann diese Verheißung, dass er dann sozusagen über seine Brüder herrschte, auch in Erfüllung ging. Wir lesen das halt relativ, man kann das irgendwie eine halbe Stunde durchlesen, aber für Josef waren es halt viele Jahre voller Entbehrung, wo er nicht wusste, was jetzt ist. Und auch für einen Mose und auch für andere in der Bibel. Und hier sehen wir eine Verheißung von Jesaja ausgesprochen. Und 700 Jahre später dann kam Jesus Christus zur Welt. Denn von ihm, so glauben wir Christen, ist hier die Rede. Es ist so, wie zum Beispiel der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13, 23 sagt, einen Nachkommen von David hat Gott dem Volk Israel als Retter gesandt, so wie er es versprochen hatte. Dieser Retter ist Jesus. Aber genauso unscheinbar wie ein kleiner Trieb, der aus einem abgestorbenen Stamm hervorbricht, kam er zur Welt. Geboren als Sohn einfacher Menschen, irgendwo in einer römischen Provinz im fernen Israel, unbemerkt von der damaligen Welt. Aber er war mehr als nur ein Mensch. Wir lesen das in den Versen 2 bis 5. Der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Was kommt euch da in den Sinn, wenn ihr das hört? Ich denke so an die Worte über die Taufe von Jesus, wo es heißt, gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Wer von euch fühlt sich auch manchmal ein bisschen abgestorben? Das Leben fühlt sich an wie ein Fahrplan, seit 30 Jahren die gleichen Abfahrtzeiten, da die Uhrzeit aufstehen, da die Uhrzeit zum Hauskreis gehen, zur Kirche gehen. Du und ich brauchen immer wieder neu den Heiligen Geist. Wer an mich glaubt, so sagt Jesus, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da ist nicht von einem Rinnsal die Rede, sondern von einem Strom. Dieser Mann, so heißt es weiter, wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Weihnachten feiern wir die Geburt desjenigen, welcher für uns zur Gerechtigkeit geworden ist. In Römer 3 heißt es, Gott spricht jedem von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Wir feiern Weihnachten, dass Gnade zur Welt gekommen ist, Vergebung zur Welt gekommen ist. Wir feiern Weihnachten den, der zu den Anklägern der Ehebrecherin sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Gerechtigkeit und Treue, so heißt es in Vers 5, werden sein ganzes Handeln bestimmen. Und dann lässt uns Jesaja ab Vers 6 einen Blick werfen auf eine Zeit, die noch nicht da ist. Die Zeit, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt und sein Friedensreich endgültig errichten wird. Wobei ich jetzt nicht auf das Millennium, auf das tausendjährige Reich eingehen werde und offen gestehen, weiß ich auch nicht, in welcher Reihenfolge all diese Dinge geschehen werden und in welcher Form sich diese Dinge abspielen werden, aber ich weiß und glaube, dass Gott am Ende etwas wunderbar Neues erschaffen wird. Eine Welt, in der die Tiere tatsächlich friedlich beieinander sein können, in der es kein Blutvergießen gibt. Eine Welt, in der niemand Böses tut und Schaden anrichtet. Und auch das ist eine Verheißung von Weihnachten. Gott hat das erste Versprechen gehalten. Der Messias, der Retter, kam zur Welt. Er ist der Spross aus der Wurzel Davids. Ganz unscheinbar zu Beginn ist er nun weltweit durch die Gemeinde Jesu vertreten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott, das glaube ich, wird sein Versprechen auch ein zweites Mal halten. Beziehungsweise wird auch den zweiten Teil des Versprechens halten. Jesus wird wiederkommen. Dann aber nicht unscheinbar als Baby in einem Stall, sondern für alle sichtbar, wie es in Matthäus 24 heißt. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen, und ich würde hier in Klammern das zweite Kommen schreiben, das Kommen des Menschensohns sein. Aber alles begann so, wie es in unserem Lied heißt. Es ist ein Ruß entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du dieser Spross Davids bist, dass du etwas ganz Neues geschaffen hast, etwas, mit dem niemand gerechnet hat zur damaligen Zeit. Man hat einen großen König erwartet, und du bist ja auch ein großer König, aber nicht so, wie wir Menschen uns das vorstellen. Du möchtest unser König sein. Wir sollen dir alles geben und dich dir unterwerfen. Aber du forderst es nicht ein, sondern du bist sanftmütig und du bist gerecht und du bist ein König, der selber dafür gesorgt hat, dass wir freien Zugang haben, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Ich danke dir, dass wir das Weihnachten feiern dürfen, dass wir jetzt in dieser Advents-, in dieser Ankunftszeit sind. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier in Lauenburg. Danke, dass es dein Haus ist, dass es dein Ort ist, dass du hier mitten unter uns bist. Unsichtbar, aber du bist da. Danke, dass du in uns Wohnung genommen hast, Herr, und uns mit allem ausgestattet hast, was wir brauchen, um deine Zeugen zu sein. Herr, schenk, dass wir wieder neu, dass ich auch wieder neu so von diesem Wunder, was zu Weihnachten passiert ist, so angesteckt werden. Dass wir uns daran erinnern, dass es eine Verheißung war, die du erfüllt hast. Und lass es auch im Hinblick so auf das zweite Kommen von Jesus einfach, ja, auf dich blicken und das erwarten. Das Leben hier wird irgendwann zu Ende gehen, aber das ist nicht das Ende. Es ist auch der Beginn von etwas ganz Neuem, auch für uns. Danke, dass du uns für die Ewigkeit errettet hast, dass wir mit dir in Ewigkeit leben dürfen und sein können. Herr, und ja, wir wollen einfach getrost sein, egal was gerade um uns herum geschieht oder passiert. Wir wollen getrost sein, weil du an unserer Seite bist. Amen.